Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung des Rechtsstaats im Kontrafunk. Mein Name ist Thomas Michael Seibert und ich spreche mit meinen Interviewpartnern heute über Versagen im Rechtsstaat. Dieses Versagen durchzieht leider alle drei Bereiche des Rechtsstaats, die wir gelernt haben zu unterscheiden: die Gesetzgebung, die Behörden bzw. die Verwaltung und schließlich die Rechtsprechung. Wir beginnen mit der Gesetzgebung und dem grundlegenden Versagen in Sachen Meinungsfreiheit, das ein vorsätzlicher Fehler ist. Manfred Kölsch äußert sich und erläutert die europäische und die deutsche Gesetzgebung zum Digital Services Act bzw. der deutschen Übersetzung, dem Digitale Dienstegesetz und der maschinellen flächendeckenden Kontrolle aller Meinungsäußerungen auf Plattformen. Im zweiten Schritt haben wir es mit einem kombinierten Versagen der Nachrichtendienste, der Behörden und der angeschlossenen Gerichte zu tun. In Dresden ist ein Prozess eröffnet worden und wird auf bisher nicht absehbare Zeit geführt gegen die sogenannten sächsischen Separatisten. Eine weitere Fehlleistung des Nachrichtendienstes und was das bedeutet für eine Hauptverhandlung in Strafsachen, erläutert Mike Tümmler. Am Ende geht es um reines Rechtsprechungsversagen. Das ist der Kündigungsschutzprozess, den Ulrike Gero führen musste und immer noch führt, mittlerweile mit der Einlegung einer Verfassungsbeschwerde. Und die verfassungsrechtliche Dimension der Instanzentscheidungen bespreche ich mit dem Rechtsstaatskollegen Tobias Gall. Am Ende sehen wir das Versagen in allen drei Bereichen zusammen, und zwar in dem bekannten und leider noch lange nicht erledigten Thema der Corona-Verfolgungen. Michael Moser kommentiert das anhaltende Versagen, dem nur durch eine Amnestie begegnet werden könnte. Ich begrüße Dr. Manfred Kölsch, meinen richterlichen Kollegen in der Vereinigung kritischer Richter und Staatsanwälte, und spreche mit ihm über ein Thema, das uns hier schon verschiedentlich beschäftigt und selbst persönlich zusammengeführt hat, nämlich den Digital Services Act, der EU-weit und damit auch in Deutschland positives Gesetz geworden ist und die gegenwärtige Meinungskontrollpraxis prägt. Das soll der Mittelpunkt des Gesprächs insgesamt sein, denn die DSA-Regelungsmaterie ist schwer zu überblicken und zu lesen. Die provokante These zum Ganzen lautet, wenn ich das richtig zusammenfasse, der DSA bereitet einen Anschlag auf die Meinungsfreiheit vor und gibt vor, sie zu schützen. Ist das ein Titel oder ein gewolltes Missverständnis?
Ich würde sagen, das ist kein Missverständnis. Wir unterhalten uns hier über den DSA, also die Digital Services Act, weil wir Sorge haben um die Meinungsfreiheit oder uns die Meinungsfreiheit wichtig ist. Und die Meinungsfreiheit ist, wie wir alle wissen, ein verfassungsmäßig verbürgtes Recht jedes einzelnen Menschen und zugleich das Fundament der Demokratie. Nur der freie, nicht vom Staat gelenkte Austausch der Meinungen ermöglicht einen demokratischen Willensprozess. Und diesen demokratischen Willensprozess zu unterstützen, gibt der Digital Services Act im Artikel 1 und 85 vor, er würde das unterstützen, er würde die Rechte der Europäischen Charta für Menschenrechte, der, was die Meinungsfreiheit angeht, dem Artikel 5 des Grundgesetzes entspricht, würde er einhalten. Wenn wir sagen, das ist wie ein trojanisches Pferd, das stimmt nämlich nicht. Die Meinungsfreiheit kann, wie wir wissen, eingeschränkt werden bei persönlicher Ehre, Verletzungen, bei Beleidigungen, Verleumdungen und falschen Tatsachenbehauptungen. Aber darüber geht der DSA weit, weit hinaus in den Einschränkungen. Es ist ja schon erstaunlich, wenn die freie Meinungsäußerung sich entfalten können soll, dass man eine Kommunikationsüberwachungsbürokratie aufbaut in dem Digital Services Act. Die EU-Kommission enthält den Koordinator für digitale Dienste, das ein europäisches Gremium für digitale Dienste, die großen Plattformen und Suchmaschinen und natürlich die Trusted Flagger. Also das ist eine Kombination, die in Echtzeit untereinander kommunizieren, um zunächst die Plattformen zu überwachen, ob sie das, was der DSA vorgibt, auch befolgen. Und da kann man sagen, dass hier den Plattformen und den Suchmaschinen, also den sehr großen, die mindestens 45 Millionen aktive Nutzer haben, dass denen aufgegeben worden ist, die Einträge milliardenfach pro Tag zu überprüfen. Und das ist eine Aufgabe. Da wird ihnen auch gesagt, was sie überprüfen sollen. Also die sind Sachen, die ganz eindeutig nicht der Meinungsfreiheit entsprechen. Sie müssen voraussichtlich kritische oder nachteilige Auswirkungen auf die gesellschaftliche Debatte, die öffentliche Sicherheit und die öffentliche Gesundheit müssen sie überprüfen, ob solche Einträge vorhanden sind. In einer anderen Vorschrift heißt es, rechtswidrige Inhalte sollen sie überprüfen und auch anderweitig schädliche Informationen und Tätigkeiten haben sie zu löschen oder den Account überhaupt zu schließen.
Darf ich da mal zitieren aus dem Gesetz? Da klingt das ganz anders. Du sagst, das ist eine Überwachungsbürokratie. In Artikel 85 lese ich, die EU-Kommission errichtet und pflegt ein zuverlässiges und sicheres Informationsaustauschsystem. Ist das das Gleiche, was da gemeint ist, in Neusprech?
Nein, das ist der Vorwand, der gemacht wird, ja, dass ein solches System frei und die Meinungsfreiheit nicht einschränkend vorhanden sein soll. Das ist aber nicht der Fall, nicht? Also diese Generalbegriffe, die hier benannt werden, anderweitig schädliche Informationen und Tätigkeiten, ja, da ist ja schon die Frage, entspricht das dem verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebot? Ja? Und da kann man nur sagen, wenn die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts weiter geltend haben soll, muss die Kontrollermächtigung, die hier den Plattformen übertragen worden ist, nach ihren Voraussetzungen, sind sie nicht inhaltlich und Zweck und dem Ausmaß entsprechend begrenzt. Der Bürger weiß überhaupt nicht, was ihn erwartet. Zusätzlich ist noch zu sehen, dass die Kontrollkriterien präventiv angelegt sind. Da steht es immer voraussehbar nachteilige, voraussichtlich kritische und absehbar nachteilige Auswirkungen auf die gesellschaftliche Debatte, die öffentliche Sicherheit oder die öffentliche Gesundheit. Wenn man das mit dem Artikel 85, der eben erwähnt worden ist, vergleicht, hat das damit nichts zu tun. Durch diese vorbeugende Informationskontrolle werden Informationen schon vor deren Verbreitung eingeschränkt und jede öffentliche Debatte verhindert darüber. Also man kann sagen, es ist eine, ich würde das mal nennen, eine Unschärfe-Methode durch diese Generalklauseln, die eben zitiert worden sind, in den Weg geleitet, die den Bürger orientierungslos zurücklässt.
Was denkt sich denn der Bürger überhaupt, falls er sich mit dem Digitale Dienstegesetz oder dem Netzdurchsetzungsgesetz, wie sie in Deutschland heißen, oder dem DSA direkt beschäftigen sollte. Gibt es da eine gesetzliche Information, die mir sagt, wie ich mich ausdrücken soll?
Nein, durch diese Unschärfe-Methode ist der Bürger orientierungslos, weil dem Bestimmtheitsgrundsatz nicht entsprochen ist, dass die Voraussetzungen für die Kontrolle nach Inhalt, Zweck und Ausmaß hinreichend bestimmt und begrenzt sind, weil diese Orientierungslosigkeit bei dem Bürger fördert auch die Neigung bei ihm zur Selbstzensur. Sie wissen nicht, ob und wann sie ins Visier der Kontrolleure kommen könnten. Die Atmosphäre des gegenseitigen Misstrauens und der Furcht wird gezüchtet durch diese Unbestimmtheit, weil man nicht weiß, was wird denn von mir erwartet. Und wie durch Umfragen belegt ist, wollen ja ca. 60% der Bevölkerung ihre Meinung nicht öffentlich kundtun. Oder sie verstecken sich, suchen Deckung unter einem Pseudonym. Ja, das denkt der Bürger.
Ist das am Ende der eigentliche Sinn solcher Regelungen?
Ja, der Sinn solcher Regelungen, den könnte man, wenn man guckt, welche Reaktionen jetzt die Plattformen aufgrund dieser Unbestimmtheit, denen ja aufgegeben worden ist, diese Generalklausel mit Inhalt zu erfüllen, indem sie kontrollieren. Ja. Die Plattformen haben ein großes Problem. Bei denen geht es nicht darum, dass Misstrauen gesät wird oder Selbstzensur. Bei denen geht es darum, das Prinzip der Gewinnmaximierung ist vorhanden.
Dass Strafen vermieden werden, die auferlegt werden können, dürfte da auch einfließen.
Genau das, ja. Denen sind Geldbußen oder Zwangsgelder angedroht im Höchstbetrag von 6% des weltweiten Jahresumsatzes im vorangegangenen Geschäftsjahr. Diese angedrohten Verluste, das ist ihr Ziel, dass sie dem entgehen, diesen Verlusten. Ja. Da hat man jetzt schon immer früher davon gesprochen, dass sie Overblocking machen, einfach alles löschen, was kommt. Ja. Aber heute wissen wir durch ein Gespräch mit ChatGPT, dass die großen Plattformen und Suchmaschinen, die an sich früher Opfer waren des DSA, nämlich indem sie mit Geldstrafen bedroht wurden, jetzt zu Komplizen der EU-Kommission geworden sind.
Ja, du hast das veröffentlicht. Das ist ein netter Schluss. ChatGPT bestätigt die Bedenken, die man gegen die Kontrolle durch ein System wie es selbst haben kann.
Ja, ChatGPT ist auf ein Stichwort, nämlich Desinformation, trainiert. Ja. Die Desinformationen sind zu löschen. Und unter Desinformation versteht ChatGPT, ich zitiere, was sie selber gesagt hat, ein Sammelbegriff für alles, was medizinisch oder politisch interpretiert werden könnte, auch wenn es völlig korrekt, evidenzbasiert oder wissenschaftlich fundiert ist. Es kommt nicht auf Wahrheit und Unwahrheit an. Ja? Dies ist eine direkte, sagt ChatGPT, regulatorische Folge des DSA mit seinen unbestimmten Rechtsbegriffen. Alles, was potenziell missverstanden werden kann, wird als Desinformation behandelt und gelöscht. Damit, sagt sie, wird am Ende jede Form von Wissen zur Gefahr. Hier wird die Fähigkeit einer Gesellschaft, zweideutig Dissens und Komplexität produktiv auszuhalten, untergraben. Und diese Technik verhindert, dass Menschen in einer freien demokratischen Auseinandersetzung lernen, selbst zu prüfen. Demokratie im Sinne unseres Grundgesetzes ist in höchster Gefahr. Das kann man nur dazu sagen.
Das behalten wir hier im Rechtsstaatzusammenhang als Leitlinie. Kannst du zum Schluss etwas sagen, wie man damit umgeht, nachdem es nun da ist? Oder kann man sich dem nur fügen, diesem Verdachtssystem?
Ich weiß eins, Der Bundestag hat bei der Abstimmung über den DSA und die Überführung in deutsches Gesetz begeistert zugestimmt, außer einer bestimmten Partei. Und ich sehe mich völlig außerstande, diese technischen Feinheiten zu überblicken, die ChatGPT da veranstaltet. Aber alle Plattformen haben das in ihre Überprüfungsmechanismen eingebaut. Und ich kann nicht sagen, wie man so etwas aus der Welt schaffen kann. Also die großen Plattformen investieren 2026 680 Milliarden Dollar in die Entwicklung von KI.
Wo soll die Meinungsfreiheit da bleiben? Tja, dieses pessimistische Fazit ziehen wir aus diesem nicht erheiternden Gespräch. Aber ich danke Manfred Kölsch für den großen Überblick, der notwendig ist, um das System zu erfassen, mit dem wir konfrontiert sind. Wir werden darüber weiter reden müssen. Vielen Dank.
Ja, gern geschehen.
Wir setzen die Sendung fort und wechseln das Thema zu einem Einzelfall. Einem Einzelfall, der charakteristisch wiederum steht für das Meinungsbild in der Republik. Rechtsanwalt Mike Tümmler, den ich hiermit begrüße, praktiziert in Geithain in Sachsen und verteidigt vor dem Oberlandesgericht Dresden im sogenannten, falls ich das richtig bezeichne, sächsischen Separatistenprozess. Gibt da allerlei Bezeichnungen dafür. Jedenfalls eine Sache, die in großem Stil begonnen worden ist, anfänglich Aufmerksamkeit fand und nunmehr im Alltag versinkt, so wie ich es wahrnehme. Und deswegen möchte ich Herrn Tümmler bitten, über die Entwicklung der Hauptverhandlung zunächst mal Auskunft zu geben. Was ist Inhalt der Anklage und was wurde dort bisher verhandelt?
Ja, zum Anklagesatz sind insgesamt 23 Seiten. Die Anklage insgesamt mit dem wesentlichen Ergebnis der Ermittlungen sind insgesamt 222 Seiten. Das heißt, das ist ein DIN A4-Ordner mit einer Anklage, die halt 8 jungen Männern in dem Falle vorwirft und sie anklagt, eben der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. 4 davon durch dieselbe Handlung eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben, einer davon als Redelsführer und deren Zwecke darauf gerichtet sind, Mord und Totschlag zu begehen. Alle 8 durch dieselbe Handlung ein hochverräterisches Unternehmen gegen den Bund vorbereitet zu haben und unseren Mandanten speziell darüber hinaus durch dieselbe Handlung einen Menschen aus niedrigen Beweggründen zu töten, das heißt eben versuchter Mord wird ihm vorgeworfen, und durch dieselbe Handlung tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte verübt zu haben und durch dieselbe Handlung ohne Erlaubnis eine Schusswaffe geführt zu haben. Also das ist so mehr oder minder der Vorwurf der Anwaltschaft. Dabei soll die Gruppierung 2020 im Februar gegründet worden sein. Sie sollen sich selber, und das ist halt höchst spannend, als sächsische Separatisten, daher auch der Name des Prozesses, sächsische Separatisten selbst genannt haben. Daraus resultierend mehr oder minder ihnen eine selbstgewählte Abkürzung SS unterstellt wird. Es sei eine militante Gruppierung, die das hochverräterische Ziel verfolgte, an einem erwarteten zukünftigen gewaltsamen Umsturz des gesellschaftlichen und politischen Systems in Deutschland mitzuwirken und so weiter. Also es ist mehr oder minder eine Fabulierung, die hier auch unterstellt, dass an einem sogenannten Tag X losgeschlagen werden soll, solle mithin dann, wenn ein Zusammenbruch der staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung einsetzen und bürgerkriegsartige Verhältnisse in Deutschland eintreten würden. Diese aber, und das gibt halt die Anklage zumindest insoweit wieder, dass sie den aber nicht selbst initiieren wollen.
Herr Tümmler, darf ich mal Früchte aus anderen Interviews in dieser Sendung einfließen lassen?
Gerne.
Vieles klingt ähnlich wie in den 3 Reichsbürger-Anklagen, die in Frankfurt, Stuttgart und München erhoben worden sind. Gibt es da Verbindungen oder?
Es gibt von unserer Seite nicht erkennbar hier irgendwelche Verbindungen zu reichsbürgerartigen Szenen oder sonst irgendwas. Es gleicht sich mehr oder minder nur so, weil dieser Paragraph hier so weit gefasst ist, dass es scheinbar derzeit auch modern ist, alles Mögliche wegen dieser Strafbarkeit entsprechend hier zu ermitteln und anzuklagen.
Ja, lassen Sie uns auf dieses alles Mögliche sofort eingehen.
Gerne.
Sie sind ja schon ein paar Sitzungstage in der Hauptverhandlung. Was soll denn das Mögliche sein? Also für mich als außenstehenden Hörer klingt an einem Tag X, an dem ein Umsturz stattfinden sollte, ganz ähnlich wie das, was in Frankfurt und München und anderswo angeklagt worden ist.
Ja, das ist halt eben diese Arbeitshypothese des BKA oder eben der Generalbundesanwaltschaft, die eben dem Ganzen einen Namen versuchen zu geben. In der ganzen Akte, es sollen ja Äußerungen eben zu den sächsischen Separatisten, zu dem Begriff, und auch zu dem Tag X entsprechend von den Angeklagten selber gekommen sein. In der gesamten Akte, das sind ca. 80.000 Seiten Papier, findet sich so eine Namensgebung durch die Angeklagten gerade nicht. Deswegen sage ich, es ist eine Arbeitshypothese oder eben eine Bezeichnung, wie halt bei den Ermittlern der Sonderkommission der Polizei, dass sie sich einen gewissen Namen geben. Und das scheint hier auch der Fall zu sein, die das Ganze eben mit Tag X irgendwie bezeichnen wollen.
Taucht denn irgendwo die Sächsische Volksrepublik oder am Ende das Königreich Sachsen als Wiederherstellungsobjekt auf? Warte.
Das ist weder in der Anklage so genannt, noch findet sich das in der Akte. Also die separatistischen Bewegungen, so wie der Hauptangeklagte, also der Redelsführer, hier auch mehr oder minder eingelassen hatte, war nie ein bestrebtes Ziel, weil der Separatismus an sich auch ein Irrweg ist. Und das sagt auch zum Beispiel mein Mandant, der für die AfD entsprechend hier auch tätig ist, als Mitglied unter entsprechender Parteiposition, als Kommunalpolitiker. Der sagt halt, Separatismus, das ist nicht das, was wir wollen. Das ist ein Irrweg zu glauben, dass die separatistischen Bewegungen, wie sie jetzt andere Parteien beispielsweise auf ihre Fahnen geschrieben haben, dass dies das anzustrebende Ziel wäre überhaupt. Unabhängig davon hatte man sich da auch nicht da dazu geäußert, außer jetzt eben im Prozess.
Wenn man von den Zielen auf die Taten hin sieht, hatten Sie zu Anfang erwähnt, Ihrem Mandanten wird beispielsweise versuchter Mord, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vorgeworfen. Was ist denn davon zu halten? Hat die Hauptverhandlung dazu bisher etwas erbracht?
Also, wir haben halt hier jetzt zunächst eben die Anklage und die entgegnenden Schilderungen unseres Mandanten. In einem Terrorprozess, der ja so hochstilisiert ist, kann man das ja bei Weitem nicht erwarten, dass die Angeklagten überhaupt irgendetwas sagen. Aber in unserem Prozess beispielsweise haben jetzt mittlerweile 3 der Angeklagten umfassend sich zur Anklage verhalten, da entsprechende Stellungnahmen abgegeben und die Anklage mehr oder minder zerlegt in ihren Grundfesten, weil es eben gar nicht so gewesen ist, wie dort gesagt wird. Und eben dieser Mordversuch wird deswegen unterstellt, weil eben niedrige Beweggründe hier gesehen werden in der Erhaltung der Vereinigung entsprechend und somit ein Mordmerkmal vorläge, weil er im Glauben, dass er von der Antifa des Morgens am 5. November 2024 überfallen wird, eben als Jäger mit zugelassenen ordnungsgemäßen Waffen hier entsprechend vor die Tür getreten ist. Die Waffe war aber gar nicht schussbereit. Das hat auch mehr oder minder die Ermittlungen ergeben und wird auch jetzt noch als Beweis erhoben werden, sodass halt weder ein Versuch meines Erachtens vorliegt und auch eben gerade kein Mordversuch, weil es eben, das ist der Umkehrschluss, was eben auch noch zu beweisen gilt, es eine Vereinigung und somit einen niedrigen Beweggrund gar nicht gegeben hat, und zudem der Mann dann eben in den Erlaubnistatbestandsirrtum, wenn überhaupt gehandelt hat, weil eben für ihn diese eingesetzten Kräfte nicht als Polizeikräfte erkennbar waren, sondern eben er davon ausgegangen war, dass die Antifa ihn überrascht.
Aber es hat Schüsse gegeben dabei und er selbst ist verletzt worden, soweit ich das aus der Presse entnommen habe.
Es hat Schüsse gegeben und zwar zwei, und zwar aus einer Dienstwaffe der eingesetzten Beamten. Man sollte meinen, das seien Warnschüsse gewesen. Es wurde auch so postuliert. Jedoch einer dieser Schüsse, die in kurzer Folge, also binnen Sekundenbruchteilen abgegeben worden sind, eine sogenannte Doublette geschossen worden sind, drang halt beim Mandanten im Kiefer ein und blieb dann durch Ableitung des Knochens dann in der Schulter stecken. Also was da ein Warnschuss gewesen sei, bleibt halt auch noch offen.
Wie entwickelt sich denn die Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung? Werden da Zeugen gehört und wenn ja, was sagen die?
Also wir haben halt einen sehr überraschenden Verlauf des Prozesses hier gesehen. Wie gesagt, in dem Terrorprozess ist zumindest festzustellen, in den meisten größeren Prozessen schweigen halt die Angeklagten. Hier wurde eben umfassend sich eingelassen, sodass halt das gesamte Programm, wie sich der Senat am Oberlandesgericht hier scheinbar vorgestellt hatte, durcheinander geworfen. Der Senat ging scheinbar, so war es zumindest aus den Verfügungen zu erlesen, ist davon ausgegangen, dass es am dritten Verhandlungstag im Januar noch mit den Zeugen beginnen könne. Unser Mandant hat allein drei Verhandlungstage lang eben zu der Anklage sich verhalten und eben die Befragung und so weiter hat eben auch dafür gesorgt, dass wir erst am 9. Verhandlungstag überhaupt erst mit der Beweisaufnahme durch Einvernahme des sogenannten Ermittlungsführers hier begonnen haben.
Sie weisen darauf hin, ein normaler Terrorprozess ist das eigentlich gar nicht.
Nein.
Sind diese Ermittlungen, ist diese Anklage auf eine bestimmte politische Tendenz zurückzuführen?
Also die Vermutungen sind natürlich sehr, sehr viele und es handelt sich ja hier eben um viele Unterstellungen. Es ist halt klar erkennbar, also anders als andere Prozesse, die ja bloß die kriminelle Vereinigung sehen, zumindest so wie es zu vernehmen ist, entsprechend gegen Linke ist es eben hier ein Prozess gegen Rechte, wobei die meisten, also die Angeklagten, die sich hier eingelassen haben, klargestellt haben, dass sie gerade hier keine Rechtsextremen sind, sondern eben national eingestellt sind, ja, und auch rechts, das ist sehr wohl und auch bekannt und bekennend, aber eben in der politischen Diskussion, beziehungsweise eben hier in der Anklage, wird ihnen eben in übertriebener Weise eine rechtsnationale, rechtsnationalistische und entsprechend rechtsextreme Gesinnung vorgeworfen.
Dann werden wir den weiteren Verlauf abwarten müssen. Haben Sie eine Perspektive? Wie lange?
Wir haben jetzt am 22.04. entsprechend den 11. Verhandlungstag. Insgesamt sind zunächst 67 Hauptverhandlungstage bis Mitte Dezember 2026 hier vom Gericht vorgesehen. Ich nehme an, dass es entweder sehr viel kürzer werden könnte, wenn sich eben gerade durch jetzt die Beweisaufnahme ergibt, dass überhaupt nichts dran ist an den Vorwürfen oder sogar, weil eben die Sache sehr umfangreich ist und auch erhebliche Probleme prozessualer Art bestehen, hier es doch noch zu einer Verlängerung und eben eine Erstreckung in das Jahr 27 hinein folgen wird.
Entwicklung offen.
Ja.
Wie das in Hauptverhandlungen zu sein pflegt, was ja alleine vielleicht schon ein Hoffnungsschimmer ist, denn es gibt ja, wie wir aus den anderen Verfahren zu 129a wissen, düstere, hoffnungslose Schilderungen über den weiteren Ablauf. Herr Tümmler, ich bedanke mich, dass Sie geschildert haben, worum es in Dresden geht. Es sind insgesamt Prozesse und Verhandlungen, auf denen das Augenmerk aller am Rechtsstaat Interessierten liegen sollte. Vielen Dank.
Ja, danke auch.
begrüße Tobias Gall, Rechtsanwalt in Berlin, Spezialist für Arbeitsrecht, Moderator der letzten Sendung. Und in dieser Sendung stellt er eine Verfassungsbeschwerde in einer Sache vor, die er selbst vertreten hat, in den Instanzen, nämlich den Arbeitsgerichtskündigungsschutzprozess von Ulrike Gero, über den der Rechtsstaat auch schon mehrfach berichtet hat. Es gab insgesamt 3 fachgerichtliche Entscheidungen des Arbeitsgerichts, des Landesarbeitsgerichts und schließlich, wenn auch im Wege der Nichtannahme, einen Beschluss des Bundesarbeitsgerichts. Nun Verfassungsbeschwerde. Tobias, was ist deren Gehalt? Worin liegt die verfassungsmäßige Dimension oder Verletzung der Instanzentscheidungen?
Ja, zunächst mal muss man sich ja vergegenwärtigen, dass es eben nur 2 fachgerichtliche Entscheidungen gibt und die dritte Instanz nur eröffnet wird, wenn das Landesarbeitsgericht die Revision zulässt. Wenn es das nicht tut, wie hier geschehen, dann kann man versuchen, mit einer Nichtzulassungsbeschwerde, mit ganz spezifischen, letztlich verfahrensrügenden Vorhaltungen, kann man versuchen, die Revision doch noch zu erlangen. Und das ist hier nicht geschehen, obwohl es mit größter Sorgfalt versucht wurde. Ich will auch voranstellen, dass wir hier schon einen besonderen Fall haben, als nach meiner Kenntnis jeder Arbeitsrechtler, der sich mit der Sache in irgendeiner Weise befasst hat, gesagt hat, das sind einfach arbeitsrechtlich, kündigungsschutzrechtlich falsche Entscheidungen gewesen. Dass also die Arbeitsgerichtsbarkeit gewissermaßen die Kündigungsentscheidung der Universität Bonn quasi unbedingt verteidigen wollte. Dieses klare Auseinanderfallen von rechtlicher Beurteilung und zutreffender rechtlicher Beurteilung ist schon ein Ausnahmefall. Und dazu kommt eben in unserem Fall, dass es eine in der Tat grundrechtliche Dimension gibt, die die Sache unbedingt besonders macht. Denn die Universität Bonn, also der Arbeitgeber, hat einige Monate vor Ausspruch der Kündigung mit einer Pressemitteilung sehr deutlich gemacht, was die eigentliche Motivation ist, nämlich die Motivation, dass die unbotmäßigen politischen Äußerungen der Politikwissenschaftlerin Gero von der Universität so nicht mitgetragen und eigentlich auch bekämpft werden sollen. Das heißt, es ging darum, dass man gewissermaßen als Politikwissenschaftler keine politischen Positionen vertreten dürfe, die nicht als wissenschaftlich erwiesen gelten können. Das heißt, das wurde auch so formuliert, die Wissenschaftsfreiheit wirkt für Wissenschaftler gewissermaßen als Begrenzung ihrer Meinungsfreiheit. Und das ist eine sehr grundlegende Dimension, die auch einer ganzen Reihe von Fällen in den letzten Jahren zugrunde zu liegen scheint, dass man sagt, Wissenschaftler müssen gewissermaßen den politischen Vorgaben ihrer Universität oder eben auch ihrer Anstellungskörperschaft folgen. Sonst wird das Instrumentarium des Beamtenrechts oder hier des Arbeitsrechts oder des Kündigungsschutzgesetzes aufgefahren.
Nun hat in 2 Instanzen eine Verhandlung und ein Urteil stattgehabt. Im Übrigen, auch darüber haben wir berichtet, nach Vergleichsbemühungen, bei denen man eigentlich fairerweise vermuten müsste, das Gericht sieht die Sache nicht so eindeutig oder hat sie nicht so eindeutig gesehen, wie du das eben dargestellt hast. Sonst würde man an sich einen Vergleichsvorschlag gar nicht machen. Die Entscheidungen, den Eindruck habe ich auch, sind allseits als politische Urteile wahrgenommen worden. Ist das eine verfassungsrechtliche Verletzung, zu sagen, die Gerichte selber haben sich hier Meinungen angeschlossen, die zuvor über die Universität verbreitet worden sind und die zuvor regierungsamtlich vorgegeben waren?
Wir meinen schon, dass das eine verfassungsrechtlich grundlegend anders zu berücksichtigende Dimension innehat. Denn bei einem normalen Arbeitgeber ist es generell so, dass dessen Motivation, warum er einen Arbeitnehmer entlassen möchte, letztlich unbeachtlich bzw. von den Gerichten nicht weiter untersucht werden kann, außer in drastischen Ausnahmefällen, wenn denn die kündigungsschutzrechtliche Argumentation sauber aufgebaut und konstruiert ist. Da gibt es immer so den Spruch, wenn einem die Nase eines Mitarbeiters nicht gefällt, dann schau in seine Spesenabrechnung. Da wird man dann im Zweifel das kündigungsschutzrechtlich Richtige finden können. Hier aber ist das bei einer Universität, also einer staatlichen Einrichtung, sicher fundamental anders. Wenn die Universität Bonn dann sogar die Ungeschicklichkeit hat, ihre Motivation, also ihre politische oder sonst wie sachfremde Motivation, öffentlich zu machen und zu sagen, auch anzukündigen, wenn ein Verdacht einer politischen Obliegenheitsverletzung besteht, dann wird das genauestens geprüft und im Zweifel auch sanktioniert. So steht es in dieser Erklärung wirklich drin, mit der Sanktionierung. Dann hat die Universität gewissermaßen eine grundrechtsfeindliche Grundhaltung eingenommen und möchte die Wissenschaftsfreiheit und die Meinungsfreiheit, gerade auch von Politikwissenschaftlern immerhin, also nicht eine Atomphysikerin, die politische Meinungen äußert, sondern eine Politikwissenschaftlerin, die sozusagen in ihrem Beritt gewisse Einschätzungen formuliert, möchte die in ihrer Meinungsfreiheit massiv einschränken, kündigt das an und beginnt dann eine Konstruktion zu entwickeln, die in allen Einzelheiten ausgesprochen zweifelhaft ist. Ja. Es entsteht in dieser fachgerichtlichen Prüfung sehr, sehr eindrucksvoll der Eindruck, dass die Gerichte, die Arbeitsgerichte, eben diese Motivation der Universität Bonn sehr genau beobachtet haben und ihr gewissermaßen folgen mit unlauteren Mitteln als Arbeitsrechtler, wage ich das mal so zu sagen.
Man kann und muss diese Entscheidungen nicht durchgehen. Das Verfassungsgericht ist an und sich auch nicht berufen, es zu tun.
Genau.
Der grundrechtliche Ansatzpunkt, den ich aus der Verfassungsbeschwerde selbst entnehme, lautet Verletzung rechtlichen Gehörs. Vielleicht können wir das nochmal für einen kurzen Moment erläutern. Warum Gehörsverletzung, wenn doch verhandelt und entschieden worden ist?
Weil es geht ja um den Vorwurf einer arglistigen Täuschung, weil Ulrike Gero bei ihrer Bewerbung um die Professur, also die angestellte Professur, nicht darauf hingewiesen hat, dass das zur Prüfung vorgelegte Werk wissenschaftlichen Anforderungen auch formaler Natur vor allem nicht genügt. Sie hat jedoch deutlich gesagt, dass es sich um ein populärwissenschaftliches Werk handelt und das vermeintlich wissenschaftliche Werk hat auch den Untertitel Utopie. Ich bin der festen Überzeugung, dass über die nicht wissenschaftlichen Anforderungen genügende Grundkonzeption des Werkes niemand sich geirrt hat und auch niemand getäuscht wurde. Aber die Arbeitsgerichte haben in zwei Instanzen eben gesagt, wir können erstens selbst beurteilen, ob das nach politikwissenschaftlichen Maßstäben eine Verletzung von Wissenschaftlichkeit ist.
Darf ich da dazwischen gehen und auf diesen Maßstab nochmal abheben, der mir im Zentrum der Verfassungsbeschwerde zu stehen scheint? Dürfen die Gerichte das selbst sagen oder müssen sie Gutachter entscheiden lassen? Müssen sie selbst Sachverständige heranziehen, die Aussagen dazu machen, ob eine Publikation wissenschaftlichen Maßstäben genügt oder ein Plagiat ist am Ende?
Bei einer Bewerbung um eine politikwissenschaftliche Professur gehen wir schon davon aus, dass das Gericht nicht eigene politikwissenschaftliche Sachkunde behaupten kann, ohne dies auch nur zu erläutern. Das ist nämlich nicht geschehen. Und außerdem kann sie dann auch nicht im Rahmen dieses wissenschaftlichen Faches so ohne weiteres eine Definition vornehmen, was ein Plagiat ist in diesem Zusammenhang. Maßstab ist ja wirklich das für sich selbst in Anspruch nehmen fremder wissenschaftlicher Leistungen. Ob es sich um fremde wissenschaftliche Leistungen handelt, wenn man den Autor einer Textpassage zwar in den Fußnoten nennt, aber nicht korrekt zitiert, wie das in einem wissenschaftlichen Werk der Fall ist, das sollte vielleicht ein Angehöriger dieses wissenschaftlichen Faches beurteilen. Wir haben auch als gewissermaßen Privatgutachten vorgelegt, Einschätzung von Wissenschaftlern dieses Fachs, die sagen, das ist bei weitem keine wissenschaftliche Fehlleistung oder ein Verstoß gegen wissenschaftliche Regeln.
Das ist der Kernpunkt solcher Sachverständigendebatten, der bekannt ist, beispielsweise aus naturwissenschaftlichen Zusammenhängen, aus den Infektions- oder Seuchenschutzangelegenheiten, die wir hier erlebt haben. Die Auswahl des Gutachters bestimmt, je nachdem, das Ergebnis einer solchen sogenannten Expertise. Ist das der bessere Weg gegenüber der Gerichtsentscheidung?
Wir gehen davon aus, dass es keinen Gutachter gegeben hätte, der diese These so vertritt, dass ein Zitationsfehler ein Plagiat bedeuten kann auch nur. Insbesondere, wenn man berücksichtigt, was auch die Sachverständigen, die wir befragt haben, dass es sich offenkundig um ein populärwissenschaftliches Werk handelt, was anderen Maßstäben nur genügen muss.
Ja, das ist eine starke Behauptung. Überschrift über der Presseerklärung, die gerade herausgegeben worden ist, lautet: Gero sucht Hilfe in Karlsruhe. Das ist mein letzter Aspekt. Nach vielen Sendungen, die wir im Kontrafunk hier hatten, über die Position von Karlsruhe in den letzten 5 und den darüber hinausgehenden Jahren, kann man von dort Hilfe erwarten?
Also nach Grundsätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung muss man ganz eindeutig sagen, nein, kann man nicht. Aber wir sind nun mal in einer rechtsstaatlichen Fehlentwicklung, die ja schon die Revisionsinstanz regulär den streitenden Parteien vorenthält, beziehungsweise nur, wenn die Berufungsinstanz selbst sagt, das müsste bitte nochmal überprüft werden. Also die Erfolgswahrscheinlichkeit von Nichtzulassungsbeschwerden liegt irgendwie ungefähr bei 3% gerundet. Die Erfolgswahrscheinlichkeit von Verfassungsbeschwerden liegt bei unter 1% der Annahme, und das macht dann eben die Eckdaten der Wahrscheinlichkeitsrechnung klar. Aber da wir sowohl für das rechtliche Gehör als auch für die Wissenschafts- und Meinungsfreiheit von sehr strukturellen Krisen ausgehen, wollen wir gewissermaßen auch aus einer gewissen Verantwortlichkeit für das Ganze nichts unversucht lassen. Das geht sogar so weit, dass wir jetzt schon erwägen, ob wir nicht anschließend eine Beschwerde zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte machen, wenn wir in Karlsruhe wiederum scheitern.
Wir nehmen dieses starke Schlusswort als Tenor und Aufruf, der eigentlich hier in allen Interviews zum Rechtsstaat zum Ausdruck kommt und kommen muss, trotz der Malaise der Rechtsprechung und den geringen Erfolgsaussichten beim Bundesverfassungsgericht, muss an Maßstäben festgehalten werden, die normativ vertretbar und überzeugend erscheinen. Ich danke Tobias Gall für Erläuterung, Stellungnahme und Interview.
Ich danke auch.
Wir haben besprochen das Versagen in allen Bereichen der Gesetzgebung, der Behörden und der Rechtsprechung. Und das zeigt sich exemplarisch in der Corona-Gesetzgebung seit dem Jahre 2020. Den verhängnisvollen Fehlentscheidungen der Bundeskanzlerin und einer ihr willig folgenden Rechtsprechung. Am Ende einer solchen Entwicklung kann man dem Versagen nur mit dem rechtsstaatlichen Begriff Amnestie begegnen. Es kommentiert Michael Moser.
Der Freistaat Bayern hat die Verfolgung und Vollstreckung der noch laufenden Corona-Bußgeldsachen beendet. Das wurde im Ministerrat am 5. November 2024 verkündet. Bereits rechtskräftig gezahlte Bußgelder werden nicht erstattet. Das betrifft ausdrücklich nur Ordnungswidrigkeiten, nicht Strafverfahren. Genau an dieser Sollbruchstelle braucht es die Debatte. Eine Amnestie auch im Strafrecht, etwa für Ärzte, die Maskenbefreiungsatteste ausstellten, oder für Betroffene, die solche Atteste genutzt haben. Dafür sprechen 3 Erwägungen. Erstens Rechtsfrieden und politische Verantwortung. Der verfassungsrechtliche Diskurs hat während der Pandemie Prognosespielräume akzeptiert, aber nicht schrankenlos. Der Prüfungsmaßstab war ex ante, angeblich tragfähige Tatsachengrundlage, fortlaufende Beobachtung, plausibel begründete Prognose. Das Bundesverwaltungsgericht und die verfassungsgerichtliche Linie betonen, Gerichte kontrollieren, ob die Annahmen aus der damaligen Sicht vertretbar waren. Spätere Erkenntnisse ändern die Ursprungsbewertung nicht automatisch. Aber je länger und je einschneidender Maßnahmen andauern, desto höher ist der Rechtfertigungsdruck. Politisch bleibt ein Nachhall. Millionen spürten harte, massive, rücksichtslose Grundrechtseingriffe. Verfassungsbeschwerden wie gegen die Nachweis- oder Impfpflicht im Gesundheitswesen oder Normenkontrollanträge scheiterten an der Gefahrenprognose. Die Impfung war sicher, getestet und nebenwirkungsfrei. Die Judikative sperrt sich gegen den dringend notwendigen Aufbruch dieses argumentativen Zirkelschlusses. Ex ante bedeutet, man hat es angeblich damals nicht besser gewusst. Heute wissen wir es besser. Die RKI-Files dokumentieren, dass die Exekutive bereits zum damaligen Zeitpunkt bösgläubig war. Erkenntnisse, die eine differenzierte, weniger aufgeregte Sicht auf die Corona-Pandemie erlaubt hätten, wurden von offizieller Seite verwedelt oder zurückgehalten. Daraus müssen heute die richtigen Schlüsse gezogen werden. Zweitens, Gleichlauf der Sanktionen. Bayern hat im Bereich der Ordnungswidrigkeiten einen Schlussstrich gezogen. Strafverfahren bleiben davon aber noch unberührt. Doch gerade hier traf es vielfach diejenigen, die an Nahtstellen zwischen öffentlicher Gesundheitssteuerung und Alltagsvollzug standen. Praxisärzte, Pflegekräfte, Eltern, Kleinunternehmer. Wer im Ordnungswidrigkeitenregime pauschal entlastet wird, während im Strafrecht ein individuell verschärftes Sanktionsregime fortwirkt, erlebt eine normative Schieflage. Das Argument, materiell Gleichgelagertes nicht völlig unterschiedlich zu behandeln, ist rechtspolitisch legitim, jedenfalls dort, wo keine klassischen Kernkriminalitätstatbestände berührt sind, wie Gewalt, Betrug oder Urkundenfälschung außerhalb des Gesundheitszeugnisregimes. Drittens, es gibt eine vernehmbare akademisch-publizistische Stimme pro Amnestie. Der Staats- und Verfassungsrechtler Volker Böhme-Nessler hat explizit eine umfassende Amnestie für alle, die gegen Corona-Regeln verstoßen haben, gefordert. Begründet mit dem Wegfall der tragenden Rechtfertigungsannahmen und mit dem Ziel der Versöhnung. Er verweist auf ausländische Vorbilder und nennt das Respekt vor der Verfassung. Der normative Kern dieser Forderung verdient Gehör. Eine Politik, die irrt, muss rechtspolitisch heilen, ausgleichen, den Rechtsfrieden wiederherstellen. Scheitert eine Amnestie an der Dogmatik? Die Strafgerichte haben Maskenbefreiungsatteste als Gesundheitszeugnisse eingeordnet. Hier kommt eine alte Reichsgerichtsentscheidung aus dem Jahr 1940 ins Spiel. Unrichtig ist danach ein Attest schon dann, wenn die konkludent miterklärte persönliche Untersuchung nicht stattgefunden hat oder wenn lediglich generelle Vorbehalte gegen Masken bescheinigt werden. Der Arzt, so die alte Rechtsprechung, müsse buchstäblich Hand anlegen an den Patienten. In Zeiten von Telemedizin und telefonischer Krankmeldung beim Hausarzt ein argumentatives Relikt aus überkommener Zeit. Die Rechtsprechung hält daran fest, frei nach dem bayerischen Motto, wo kämen wir denn dahin, wenn wir es plötzlich, nach immerhin 86 Jahren, anders einordnen würden. Dass der Bundesgerichtshof das reichsgerichtliche Rechtsverständnis stützt, macht es nicht besser. Das ist juristisch konsistent und aus der Zeit gefallen. Politisch bleibt es erklärungsbedürftig, dass die Ex-ante-Prognosedoktrin Maßnahmen trägt, während zugleich ein formales Attest-Strafrecht Ärzte für fehlende oder unzureichend dokumentierte Untersuchungen hart erfasst, selbst dann, wenn die Maßnahmen im Rückblick mindestens umstritten waren. Wer Rechtsfrieden will, muss den Mut haben, politisch zu entscheiden, statt zu erwarten, die Gerichte würden das Erbe flächendeckend korrigieren. Denn die Gerichte schaffen es offensichtlich nicht, den argumentativen Zirkelschluss ihrer Ex-ante-Betrachtung zu sprengen. Es ist wie mit dem gordischen Knoten. Einer muss das Schwert in die Hand nehmen und einmal etwas anders machen, als man es seit Generationen gemacht hat. Die Juristen in den Gerichten, Staatsanwaltschaften, Behörden und Justizministerien müssen über den Tellerrand blicken, sich an den Maßstab von Recht und Gerechtigkeit erinnern.
Wir sehen Versagen in allen Bereichen des Rechtsstaats und doch stirbt die Hoffnung zuletzt. Dafür steht diese Sendereihe im Kontrafunk. Ich danke Ihnen für Ihre rechtsstaatliche Aufmerksamkeit und erwähne bei dieser Gelegenheit, dass sich der Kontrafunk auch über Ihre Aufmerksamkeiten für diese und andere Sendungen freuen würde. Mein Name ist Thomas Michael Seibert.